SRF 2 Kultur.
Sie können sich gar nicht denken, wie enttäuscht ich bin, wenn man sagt, freies Theater ist Bildertheater. Dieses Wort ist mir verhasst. Ich bin Maler und hoffe, dass ich Bilder male. Wenn ich Theater mache, kommt mir dieser Beruf des Malers sicher zugute, aber er hat mit dem Theater nichts zu tun.
Achim Freier ist Maler, Bühnen- und Kostümbildner und Regisseur und feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag. Achim Freier war Meisterschüler Bertolt Brechts, debütierte als Bühnen- und Kostümbildner in Choreografien Ruth Berghaus und wurde nach seiner Flucht aus der DDR zum vielseitigsten Theatermacher der Gegenwart. Auch in der Schweiz hat er Spuren hinterlassen. Zurzeit mit der Neuinszenierung von Schneewittchen am Theater Basel, des gewichtigsten Bühnenwerks Heinz Holligers. Anlass, Achim Freier in Reflexe zu begegnen. Mein Name, Corinne Holz.
Ich kann es nicht leugnen, dass ich mir ganz bestimmte Dinge wünsche und sie ausdrücke und auch bestimmte Dinge hasse und das ausdrücke und denke, dass diese Wirkung sofort funktionieren.
Ausdrücken, was man hasst, und ausdrücken, was man liebt. Kunst darf das dort, wo die Freiheit der Kunst als Teil der freien Meinungsäußerung verstanden wird. Die Freiheit der Kunst ist immer in Gefahr, sagt Achim Freier. Man denke an die Repression in Ungarn, Ägypten. Man denke an seine Kindheit. Als Achim Freier zur Welt kommt, 1934 in Berlin, sind die Nationalsozialisten an der Macht. Und Freier wächst in einem Klima von Krieg und Gewalt auf, von Hitlerjugendzwang, wie er sagt. Später, als Gymnasiast in der neu errichteten DDR, gründet er eine Schulband gegen alles, flüchtet vor dem Abitur in den Westen und aus dem Westen wieder zurück in den Osten. Dann, als ausgebildeter Gebrauchsgrafiker, begegnet er Bertolt Brecht. Ein Glücksfall, dass Brecht ihn als Meisterschüler für Bühnenbau in die Akademie der Künste aufnimmt. Statt der Dekoration und Ausstattung zu dienen, macht das Bühnenbild eine eigene Aussage. Das ist nach 1945 wieder neu und wird von der jungen Generation, die mit Nazi-Kitsch groß wurde, begierig aufgesogen.
Ja, Brecht hat mich mehr geprägt, als ich wahrhaben wollte. Denn die Arbeiten mit anderen Regisseuren, wenn ich dann theoretisierte, warum ich das so oder so mache und was ich mir unter Theater vorstelle, später, als meine Frau mal Brecht machte und ihn, da sie jünger war, noch mal richtig las in seinen theoretischen Schriften, war ich erschrocken, dass das fast meine Worte waren. Also so viel hat man doch, ohne dass ich diese Schriften je las, während der Theaterarbeit im Ensemble mitgekriegt.
Nach Brechts Tod schlägt sich Achim Freier erst einmal als Maler und Aktionskünstler durch und erregt im aufstrebenden Arbeiter- und Bauernstaat erstmals öffentliches Ärgernis. Er ergattert eine blaue Limousine amerikanischen Zuschnitts, pendelt zwischen Meißen und Dresden und lässt scharenweise Weinbergschnecken über die Karosserie kriechen. So blickt Freier 1959 auf den unaufhaltsamen Aufstieg des Sozialismus. Der junge Wilde begegnet einer anderen jungen Wilden, der Choreografin Ruth Berghaus, und findet über ihre ersten Choreografien in die Welt des Bühnen- und Kostümbildners. Wir haben geredet, was wir dachten, weil wir nicht machen konnten, was wir wollten, beschreibt Ruth Berghaus die Zusammenarbeit. Man hat sich in der Kantine eines Jugendtheaters kennengelernt und ist sich seinerzeit als Meisterschüler bzw. als Hospitantin im Berliner Ensemble über den Weg gelaufen. Jetzt bringen sie gemeinsam mit dem Komponisten Paul Dessau Tanzstücke an der Palukka-Schule in Dresden auf die Bühne und werden 1962 erstmals mit einem Verbot konfrontiert. Die Choreografie Hände weg wird vom Ministerium für Kultur abgesetzt. In der Reduktion der Mittel von Bühnenbild, Bewegung und Musik wird Formalismus festgemacht. Die Zwischennullen rächen sich, liest man im Notizbuch des Komponisten. Der Mauerbau spaltet die Meinungen. Ruth Berghaus ist dafür, Achim Freier dagegen.
Und dann später, nach einem gewissen Streit und einer Funkstille aus politischen Gründen, waren wir dann doch wieder vereint und haben den Barbier von Sevilla zusammen gemacht. Berghaus hat mich eigentlich dadurch zur Oper verführt. Ich wusste gar nicht, wie wunderbar dieses Medium ist.
Vergangenen Februar ist die 350. Vorstellung von Rossinis Il Barbiere di Siviglia in einer inzwischen historisch gewordenen Inszenierung über die Bühne der Staatsoper unter den Linden in Berlin gegangen. Bühnenbild Achim Freier, Regie Ruth Berghaus. Die Inszenierung hält sich seit 1968 im Repertoire, was einer Sensation gleichkommt. Damals, 1968, steht Achim Freier aus künstlerischen Gründen in der DDR in der Kritik. Als Maler gilt er als Imitator von Modemalern der westlichen Bourgeoisie, als Bühnenbildner, als unberechenbarer Zauberer. Auch politisch isoliert sich der Künstler ohne Parteibuch. Freier ist gegen den Mauerbau und gegen den Einmarsch sowjetischer Truppen in die Tschechoslowakei. Mit den aufstrebenden Regisseuren Benno Besson und Adolf Dresen arbeitet Freier erstmals für das Schauspiel und das an ersten Häusern in Ostberlin, an der Volksbühne und am Deutschen Theater. Clavigo von Johann Wolfgang Goethe wird zum Skandal. Zwei Fassungen müssen entstehen. Clavigo ist der ehrgeizige Schriftsteller, der es zu nichts weiter als einer bürgerlichen Existenz bringt, meint Freier. Clavigos Geschichte der Anpassung spielt denn auch im spießigen Ambiente der DDR, bestückt mit den beliebtesten Stoffen aus volkseigener Produktion, darunter die berüchtigten Rösselsprung-Tapeten.
Die anderen beiden habe ich in Ostberlin gemacht und da war die erste Fassung eine Konzeption, wo ich versucht habe, die beiden Welten, Gilbert und Carlos, also den Hof und das Bürgertum, darzustellen über die Soziologie der Stoffe, die es in der DDR gab. Es gab nicht allzu viel Stoffe und bestimmte Muster waren so charakteristisch für bestimmte Schichten in der Gesellschaft, dass ich dachte, ich arbeite die Bühnenräume und die Kostüme mit diesen Stoffen, mit diesen Mustern, mit diesen Farben. Und dadurch waren alle natürlich auch sehr rokokoartig, weil diese Blümchenmuster haben natürlich sehr viel Zierde auch und Prunk gezeigt. Aber man hat auch erkannt, wo das herkommt. Und das war ein wunderbares Spiel. Und das wurde missverstanden. Man hat gesagt, es wäre Hippie- und Popkunst. Und wurde sofort verboten. Und dann habe ich noch mal ein zweites Konzept gemacht, sehr schnell. Und zwar schwarz-weiß. Radikal das Gegenteil ist nämlich genauso richtig wie das eine. Das Gegenteil ist immer das Gleiche. Und das lief dann. Das wiederum hat Peimann gesehen und dadurch ist der Kontakt mit Peimann entstanden, als ich rüberkam.
Als ich rüberkam. Achim Freier reist für ein Gastspiel nach Italien und kehrt danach nicht mehr in die DDR zurück. Er gilt nun im offiziellen Sprachgebrauch als Republikflüchtling und lässt sich 1972 in West-Berlin nieder. Noch riskanter ist der Fluchtplan seiner Frau Ilona Freier, einer Zeichnerin von expressiv-improvisatorischem Gestus. Sie ist ebenfalls Bühnenbildnerin, mitten in den Proben am Berliner Ensemble, engagiert von Ruth Berghaus, die inzwischen Intendantin des wichtigsten Theaters der DDR ist. Ilona Freier bringt die beiden Zwillinge im Kofferraum unter und fährt über die Grenze in den Westen. Warum verlässt ein junges Paar, das künstlerisch erfolgreich ist, die DDR?
Ja, man verarbeitet ja alles mit der geringen Begabung, die man hat. Ich habe es in der Malerei und in Aktionen versucht, immer wieder zu leben und auszudrücken, bis die Aktionen mich eingeholt haben, bis ich nur noch in schwarzen Kisten Lebensspuren hinterließ und die monatlich gewechselt habe und diese Kisten dann als Kunstspuren oder Objekte geschaffen habe sozusagen. Und das war gefährlich. Ich hatte unglaubliche Schmerzen, die nicht mechanischer Art waren. Das war psychisch. Als ich geflohen bin, waren die Schmerzen weg. Es ist absurd. Und ich habe mich in Krankenhäusern rumgedrückt und viele Ärzte konsultiert und gab keine Hilfe. Die Freunde habe ich alle nochmal besucht, ehe ich ging, weil ich wollte sehen, ob ich fehle, wenn ich gehe. Und ich habe gesehen, sie waren alle so verzweifelt, dass ich ihnen nicht mehr helfen konnte. Sie waren so verzweifelt wie ich. Was sollen wir uns Verzweifelte miteinander über Verzweiflung unterhalten? Und insofern bin ich gegangen. Klee hat gesagt, habe X besucht, war sehr depressiv, werde ihn nie mehr besuchen. Das hat mir irgendwie geholfen. Hart, aber richtig.
Achim Freier spricht auch über das, was er mit der Flucht aus der DDR verloren hat.
Die Menschen, die zu einem gehören, sind ja alle dort geblieben. Das war wiederum ein ganz großer Verlust. Die Landschaft, die man liebte, ist dort geblieben. Man musste sich Ersatzräume oder Landschaften suchen. Ich bin nach Italien geflohen, habe da Orte gefunden, wo ich irgendetwas von einer Weinberglandschaft bei Freiburg an der Unstrut wiederfand oder die Sandberge bei Berlin in Gosen. Das waren für mich, für einen Maler, ganz wichtige Orte.
Im Westen angekommen, kontaktieren ihn bald die einflussreichsten Theatermacher, darunter der Regisseur Klaus Peymann. Gemeinsam inszenieren sie eine ganze Reihe Klassiker an den württembergischen Staatstheatern Stuttgart. Aufführungen der Räuber von Schiller und Faust II von Goethe haben Theatergeschichte geschrieben. Parallel dazu wird Freier als Regisseur entdeckt, als Regisseur von klassischer Oper und zeitgenössischem Musiktheater. Besonders wichtig waren in den späten 1970er Jahren der Intendant August Everding an der Bayerischen Staatsoper München und der Komponist Dieter Schnebel in Berlin, sagt Achim Freier. Diese beiden haben ihm zugetraut, wofür Achim Freier heute steht. Er, der bildende Künstler, kreiert die totale Szenerie von Musiktheater. Seine von ihm geführten Figuren bewegen sich in den von ihm geschaffenen Räumen. Horizontale und vertikale Fläche und Raum führt Achim Freier in der Zeitkunst Theater zusammen.
Theater ist ein ganz eigener Bereich und der besteht in erster Linie aus Zeit und vielleicht aus dieser Fläche, die Sie gefragt haben, die zum Raum wird. Auf der Fläche erzähle ich über Raum in Zeit. Und das ist was anderes, als wenn ich auf der Fläche den Raum male oder das Räumliche realisiere und wahrnehmbar mache.
Achim Freier nimmt sich Zeit, ausführlich über die Entstehung einer Inszenierung zu sprechen. Sogar dann, wenn vor Premieren die Spannung steigt und der Tonfall andernorts gehässig wird. Hat er sich erst einmal eingelassen, sprechend zu denken, ist der Wahnsinn der zum Funktionieren zu bringenden Theatermaschinerie für den Moment vergessen. Das war 2011 so in einem Büro des Opernhauses Zürich, wo er Schönbergs Moses und Aaron inszeniert hat. Das war in einer Kammer des Rokoko-Theaters auf Schloss Schwetzingen so. Dort gibt er 1996 Auskunft über den Zugang zur H-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach. Diese Inszenierung geht auf die Anfrage des Dirigenten Thomas Hengelbrock zurück. Mit von der Partie ist Hengelbrocks Truppe Balthasar Neumann Ensemble und das Freier Ensemble. Ein Ensemble aus Schauspielern, Akrobatinnen, Tänzern, Sängerinnen, Bühnenbildnern. 1991 gegründet, um losgelöst von der Ökonomisierung des Theaters eigene Vorstellungen verwirklichen zu können. Das Freier Ensemble bricht die Grenzen zwischen Sprech-, Musik- und Bewegungstheater auf. Zentral ist dabei der Umgang mit Zeit, das Stop-and-Go von Bewegungen, die Verlangsamung von Gesten. Das erzeugt eine Magie, die zwischen Traum und Zauber liegt, zwischen Ernst und Verspieltheit, fern aller Routinen des Theaterbetriebs. Wie eine gemeinsame Sprache der Körper erarbeitet wird, erklärt Achim Freier so.
Ich glaube, es ist von Stück zu Stück völlig anders. Es gibt immer zwei, drei Spieler in der Gruppe, denen das Stück sehr nah ist und sie können damit arbeiten, die anderen weniger. Und das wechselt. Also wer Tänzer ist, liebt einen körperlichen Ausdruck, große Bewegung und Drehung und Sprung aus einer Energie heraus. Das Zelebrieren von Gesten ist ein fast bildnerisches Phänomen. Da haben wieder andere Sinn. Ein Schauspieler kann ganz wenig damit anfangen. Der kann wieder über Sprache, über Sprachausdruck und auch psychischer Zustand einer Figur kann viel mehr erzählen und machen. Ich glaube, dass das eine Frage der Disziplin und der Einsicht ist, in ein bestimmtes Konzept es zu realisieren. Und eine Erweiterung bedeutet immer für diejenigen, die Schwierigkeiten haben damit. Ich versuche nur, über die Mechanik des Körpers alles auszutesten und zu untersuchen, was der Körper kann. Und dann kann man darüber reflektieren, was drückt das aus, was ist das. Aber nicht, dass der Spieler das sagen will damit. Also er macht nur diese Geste und erlebt die Schwere der Hand oder die Luft, die auf der Hand liegt oder auf dem Handrücken und wo das Blut hinfließt und wie der Atem geht und wo die Augen hingucken. Was es aussagt, also was er damit erzählt, das darf er nicht nochmal denken, dann wird es nicht mehr so konzentriert auf die Vorgänge, die er macht. Wir machen ein Körpertraining und versuchen über ganz bestimmte für dieses Stück gestellte Aufgaben auch etwas zu entdecken im Training schon und das mal auf der Bühne zu realisieren, weiterzuführen.
Das Gehen scheint mir ganz zentral.
Das Gehen ist ganz wichtig und immer ist es ein anderes Gehen. In jedem Stück ist Gehen wieder was völlig Neues. Und in der Hamollmesse gibt es zwei Arten von Gehen und die sind auch schon gar nicht möglich, wenn wir nicht schon viele Jahre zusammenarbeiten würden, das überhaupt zu realisieren. Also dieses rein messende Gehen, dass der Schritt mit der ganzen Sohle aufkommt und die gleiche Schrittlänge passiert und der Rhythmus da ist, oder das individuelle Gehen, dass der Fuß abrollt und dass es weich ist, oder das Setzen des Fußes, das sind alles so unterschiedliche Gänge. Wenn man daran nicht schon lange gearbeitet hätte, würde man das in so einem Stück hier gar nicht schaffen. Dieser zwar nicht kurzen, aber doch auch bemessenen Zeit.
Im Freierensemble wird nicht nur anders, sondern auch länger geprobt als im Staatstheaterbetrieb. Die szenische Umsetzung ist hier ein Prozess, an dem alle teilnehmen müssen. In diesem Fall die szenische Umsetzung der H-Moll-Messe Bachs, eine ungewöhnliche Ausgangslage. Hier gibt es kein Libretto, sondern den liturgisch festgelegten Ablauf des Rituals Messe.
Ich versuche natürlich erstmal die wenigen Gedanken, die über die Sprache geäußert werden, wahrzunehmen und betrachte dann die Musik, wie verhält sie sich zu diesen Texten. Und sehr signifikant war für mich dieses Erbarmen über einen unglaublich großen Zeitraum von weit über einer Viertelstunde. Und das Erbarmen mit dem Menschen, mit uns, da kommt die Frage, wer sind wir eigentlich? Warum erbarmen mit uns? Was tun wir? Was wünschen wir? Was handeln wir? Und ich denke, dass die Frage nach dem äußeren Menschen oft gestellt wird, aber was ist das Innere, was uns zu diesen wunderbaren Träumen und Utopien und Realisationen führt und zu diesen unglaublichen, erschreckenden Abgründen, in die wir geraten durch unsere Fantasie, durch unser Denken. Also ich glaube, da ich das nicht weiß, ist diese Musik und das Mitteltheater sehr wertvoll, um die ersten anatomischen kleinen Schritte zu machen. Dass man fragt, was ist die Bühne, was ist ein Raum, was ist eine Figur im Raum. Dass wir vielleicht so weit kommen, dass wir sagen können, was sind 9 Figuren im Raum. Was ist, wenn eine Figur einen Arm bewegt, ihn in eine Waagerechte bringt. Was ist überhaupt die Waagerechte und die Senkrechte? Aber immer bezogen auf eine Art Selbstbild, was man von sich selbst macht. Denn wir alle haben diese Arme, haben dieses aufrechte Stehen, haben verlängerte Arme, wie in diesem Stück Stäbe zum Beispiel, die den Arm bis zur Waffe verlängern können oder bis zu einem Grundbau, den man sich errichtet, ein Weltgebäude, ein Gottesgebäude, eine Konstruktion, um sich fortzubewegen oder um jemanden zu vernichten. Das im Theater überhaupt erstmal anzutasten, zu versuchen, über ein ganz strenges, einfaches Vokabular, was sich immer mehr, oder sagen wir ein Alphabet, was sich immer mehr zu Silben zusammensetzt und die Silben zu Worten und die Worte zu Sätzen. Dann wieder abbrechen und wieder von vorne anfangen, nochmal ein anderes Alphabet zu probieren und so weiter. Das war in dem Moment, wo Hengelbrock mir das vorschlug, H-Moll-Messe zu machen, damit man die Musik nicht routiniert hört, sondern durch die Bilder immer wieder auf neue Gedanken kommt, das Denken erweitert beim Hören durch Signale des Visuellen. Da habe ich geglaubt, das ist für mich der Weg. Also H-Moll-Messe ist nicht Theater, H-Moll-Messe ist ein Gesang ans Göttliche, ist eine Suche nach der menschlichen Mitte, nach dem Sein und ein theatralischer Versuch, Theater zu machen, was das Dasein des Schauspielers oder das Dasein des Menschen oder das Dasein des Zuschauers spürbar macht oder ermöglicht.
Reflexe zum 80. Geburtstag des bildenden Künstlers und Theatermachers Achim Freier auf SRF 2 Kultur. Seit den 1980er Jahren rückt Achim Freier das zeitgenössische Musiktheater ins Zentrum seines Interesses. Die Freundschaft mit dem Komponisten Dieter Schnebel ermöglicht es ihm, einen Austausch über die Sparten hinweg in Gang zu setzen, Klänge auf ihr räumliches, farbliches und gestisches Potenzial hin zu untersuchen. Angefangen bei Schnebels genrekritischem Hauptstück Maulwerke entdeckt Freier mit der Operntrilogie Philip Glass die US-amerikanische Musik. John Cage, Steve Reich und Alvin Kern etwa. Komponisten, die in Westeuropa damals nur am Rande zur Kenntnis genommen werden. Denn als Avantgarde lässt man lange nur das gelten, was an Orten wie den Darmstädter Ferienkursen für neue Musik oder in Donaueschingen aufgeführt wird. Musik etwa des Dreigestirns Pierre Boulez, Luigi Nono und Karl-Heinz Stockhausen.
Ich sehe da nicht so große Kluften. Ich finde, das ist einfach eine jüngere Bewegung. Steve Reich und Glas und Alvin Karren noch jünger, aber es gibt wieder wunderbare Verknüpfungspunkte zu Schnebel. Mit Karren gibt es ganz große Verwandtschaften und auch eine Freundschaft zwischen beiden. Diese Vielfalt ist doch wunderbar, dass wir nicht sagen müssen, unser Jahrzehnt hat einen total geschlossenen, einheitlichen Stil. Aber Ausdruck unserer Zeit sind diese Musiken alle. Und das interessiert mich einfach am meisten, dass wir von uns heute sprechen. Ich habe zum Beispiel Schwierigkeiten mit vielen anderen Komponisten wie Riem oder Reimann oder Henze. Das ist für mich eine Art rückschrittliche Musik, Neo-Romantik oder so, würde ich sagen, in meiner Grobbeschreibung. Ich tue Ihnen natürlich sehr Unrecht und finde das auch nicht korrekt. Aber als Künstler, wenn ich was machen muss, muss ich unbedingt ehrlich sein, zu dem ich Ja sage.
Ja gesagt hat Achim Freier immer wieder zur Theatralisierung sperriger Stoffe. Es finden sich Uraufführungen wie etwa Helmut Lachenmanns »Mädchen mit den Schwefelhölzern«. Es finden sich Meilensteine wie Arnold Schönbergs »Moses und Aaron«. Ein Werk, das Regisseure und Intendanten besonders abschreckt. Moses und Aaron heißt schwierige Musik, insbesondere für den Chor, große Besetzung, kaum Handlung. Das Risiko gilt gemeinhin als groß. 2011 hat Achim Freier auf eine wundersam verspielte Weise die Sprödigkeit dieses Werks aufgebrochen. Eine Sprödigkeit, die durch mittelmäßige Aufführungen verstärkt wird. Ans Opernhaus Zürich wurde dann auch ein Gastchor erster Klasse eingeladen, der slowakisch-philharmonische Chor Bratislava. Und dieser sorgte im Zusammengehen mit dem Dirigenten Christoph von Dohnányi für das funkensprühende Zentrum der Aufführung. Die Musik befeuerte einen Theatertraum, wie ihn nur Freier erfinden kann. Die Wüste, wohin sich Moses zurückgezogen hat, lebt, dass es eine Lust ist. Freier erfindet ein Paradies, in dem sich Hund und Hahn, Frosch und Kaninchen unter Menschen tummeln. Höhepunkt dieser durchaus kindlichen Fantasie ist gegen Ende der Tanz um das goldene Kalb. Bei Freier ein übergroßer Goldosterhase zürcherischer Herkunft.
Es passiert mir oft, wenn ich mich intensiv mit einem Werk beschäftige und es theatralisiere, dass mich diese verstorbenen Komponisten besuchen in der Nacht und mir dann auch sagen, lass das, mach es anders. Das hat der Schönberg noch nicht getan bis jetzt. Ich habe ja auch noch nicht Premiere. Aber natürlich liest man viel über den Meister und assoziiert sofort die eigene Stellung, die man sich einbildet in der Kunstgeschichte oder in dem Kunstgeschehen zu haben. Für mich ist es ein Mann mit einer ganz tiefen privaten Innerlichkeit. Er hat für seine Kinder das schönste Spielzeug entworfen und er hat gleichzeitig den höchsten Anspruch an musikalische Wirkung. Er sagt zum Beispiel in Moses und Aaron, dieses ganze Ballettgehüpfe, so genial und künstlerisch es ist, für mich hat es keinen Inhalt, keine Tiefe, ich brauche das nicht. Er schreibt aber den Tanz ums goldene Kalb und der ist ja von einer unglaublichen Hässlichkeit und Wirklichkeit, die uns eigentlich täglich umgibt. Wir machen ja immer diesen Tanz permanent im Alltag. Kunst, die gut ist, wird immer unerträglich für viele Menschen bleiben, weil sie etwas an der Wahrheit rührt, die wir ja auch nicht hundertprozentig jemals entdecken werden oder finden. Aber es berührt uns und greift uns an.
Zum 80. Geburtstag des bildenden Künstlers und Theatermachers Achim Freier. Weiterhin auf dem Spielplan des Theater Basel Schneewittchen, die Oper von Heinz Holliger, in Berlin im Kunsthaus der Achim Freier Stiftung 80 für 80 Kunstausstellungen und Rahmenveranstaltungen zum runden Geburtstag eröffnet wird am 5. April. Das war Reflexe, mein Name Corinne Holz.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.